Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Helfen und zahlen. Flüchtlingsbürgen bleiben auf Kosten sitzen. Pop-up in der City. Bremerhaven kämpft gegen Leerstand. Hass oder Liebe? Markus Söder will München zum 8. Regierungsbezirk machen. Heute mit Ulrike Winkelmann.
Schön, dass Sie dabei sind. Die meisten Aufgaben und Probleme lassen sich politisch überhaupt erst bearbeiten, wenn Zahlen darüber vorliegen. Ist etwa bekannt, wie viele Kinder geboren werden, lässt sich davon ableiten, wie viele Grundschulen ungefähr in 6 Jahren gebraucht werden. Manchmal wollen Regierungen aber auch gar nicht wissen, wie groß ein Problem ist. Denn das bedeutet oft genug böse Schlagzeilen und Handlungsbedarf. So hat die Bundesrepublik zum Beispiel recht lange gebraucht, bis im Jahr 2000 eine Armutsberichterstattung eingeführt wurde. Noch viel länger hat es nun gedauert, dass ein besonderes Armutsproblem erfasst werden soll, die Obdachlosigkeit in Deutschland. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe arbeitet bislang mit Schätzungen und Hochrechnungen. Sie kam zuletzt auf etwa 680.000 Menschen, die keine eigene Wohnung haben, plus gut 40.000 Menschen, die als Obdachlose dauerhaft auf der Straße leben. Das Gesetz zur Zählung der Wohnungslosen, das jetzt vom Bundestag verabschiedet wurde, soll nun diejenigen erfassen, die von Notunterkünften gemeldet werden. Diejenigen, die tatsächlich draußen dauerhaft auf der Straße leben, aber nicht. Gerade deren Zahl ist etwa in Berlin zuletzt aber deutlich angestiegen. Deshalb zählt Berlin jetzt selber, mit Hilfe von tausenden Freiwilligen in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar. Anja Nehls berichtet von den Vorbereitungen.
Gut, dann kommen wir noch zu was Wichtigem, Architektur. Jetzt mögen Sie schmunzeln, was hat denn Obdachlosigkeit mit Architektur zu tun? Das erklären wir Ihnen.
Christine Grote von der Berliner Senatsverwaltung für Soziales erklärt mehreren Dutzend Freiwilligen, worauf es in der Nacht der Solidarität ankommt. Denn zwischen 22 und 1 Uhr werden in dieser Nacht Ende Januar über 3.700 Berlinerinnen und Berliner ehrenamtlich die Obdachlosen zählen, die in irgendeiner Form im Freien schlafen.
Dort bitten wir zu unterscheiden: Bank, Boden, Zelt, Hütte, Auto, Gebäude. Wenn Sie eine Person angetroffen haben, die sich befragen lässt oder die Sie sehen konnten und daher gezählt haben, dann würden wir Sie bitten, einfach einen Strich zu machen. Die Person, die ich gesehen habe und gezählt habe, lag auf einer Matratze. Das ist dann hier Bank, Boden.
Niemand weiß genau, wie viele Menschen in Berlin obdachlos sind und dauerhaft auf der Straße leben. Zwischen 5.000 und 10.000 schätzen Hilfsorganisationen. Bekannt ist nur, dass über 30.000 Menschen in Berlin keine eigene Wohnung haben und mit Hilfe der Behörden zum Beispiel in Wohnheimen untergebracht sind. In der Nacht der Solidarität sollen nun alle statistisch erfasst werden, die sich alleine durchschlagen wollen oder müssen, weil sie zum Beispiel keinen Anspruch auf soziale Leistungen haben. Die Träger der Notunterkünfte zählen deshalb ihre Gäste, die im Rahmen der Kältehilfe bei ihnen übernachten. Die Berliner Verkehrsbetriebe in U-Bahnhöfen und die Freiwilligen zählen auf der Straße. Einige Studierende sind dabei, viele der Helfer sind bei sozialen Trägern tätig. Sibylle Schöffler etwa, sie arbeitet für die Bürgerhilfe im Bereich betreutes Wohnen im Berliner Ortsteil Gropiusstadt.
Da gibt es halt diesen großen Platz am Gemeinschaftshaus, wo halt auch tagsüber viele Wohnungslose auf den Bänken verweilen, wo man jetzt nicht weiß, ob die da nachts dann auch noch sind, weil ich arbeite ja tagsüber und bin da nachts nicht so unterwegs. Aber das finde ich jetzt auch mal ganz spannend, das zu wissen. Also wie viele Menschen sind da tatsächlich auch in dem Bereich auf der Straße, und das hat sich wirklich sehr gewandelt. Also es sind sehr, sehr viel mehr osteuropäische Menschen auf der Straße.
Per Fragebogen sollen die Freiwilligen außerdem Alter, Geschlecht und Nationalität der Obdachlosen ermitteln und seit wann der oder diejenige keine Wohnung mehr hat. Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Partei Die Linke.
Wir werden anhand der Ergebnisse an den Zahlen wissen, in etwa, wie viele Menschen leben wo in dieser Stadt auf der Straße. Und anhand dieser Ergebnisse werden wir gucken, wo müssen wir die Wohnungslosenhilfe umsteuern? Was sind die Bedarfe und die Bedürfnisse der obdachlosen Menschen selbst? Deshalb befragen wir sie. Sie sind Expertinnen und Experten in eigener Sache.
Wie die Berliner Reaktion auf die Zahlen konkret aussehen könnte, steht allerdings bisher nicht fest. Ob die meisten Obdachlosen überhaupt gefunden werden und sich befragen lassen, bleibt ebenfalls abzuwarten. Viele der Obdachlosen kommen aus Osteuropa und sprechen kein Deutsch. Zwar sind die Fragebögen auch in anderen Sprachen verfasst, aber wie viele beantwortet werden, ist unklar. Viele der Menschen haben psychische Probleme, sind alkohol- oder drogenabhängig oder können gar nicht lesen. Wieder andere würden als Obdachlose gar nicht erkannt werden, meint Klaus Seilwinder. Er hat selbst einige Jahre auf der Straße gelebt. Jetzt will er sich in der Nacht der Solidarität als Helfer engagieren.
Mich hätte man damals auch nicht für Obdachlosen eingeschätzt. Hätte keiner gewusst. Viele wollen ja auch gar nicht an ihren Schlafplätzen. Das soll eben geheim bleiben. Die wollen da nicht entdeckt werden. Weil das ist immer eine Frage auch der Sicherheit und so. Das ist, ich habe ja auch zugesehen, dass keiner mitkriegt, wo du eben bist.
Die Privatsphäre der Obdachlosen zu achten, ist für die Organisatoren und Helfer wichtig. Niemand wird zum Interview gezwungen, niemand wird aufgeweckt, keiner fotografiert. Nur öffentlich zugängliche Grundstücke dürfen betreten werden. Abbruchhäuser und das Innere von Zelten sind tabu. Dennoch ist Klaus-Peter Licht, der die Zählung seit Monaten organisiert, optimistisch. In einem großen Raum unter dem Dach der Sozialverwaltung läuft er über eine riesige, am Boden liegende Karte von Berlin.
Wir haben hier einen Stadtplan erstellt, 1 zu 5.000, das ist ungefähr 5 mal 11 Meter, glaube ich. Das heißt, man kann jedes einzelne Haus erkennen und haben dann die Experten der Bezirke eingeladen, so jeweils einen Bezirksworkshop. Und dann haben die Fachleute auf die Pläne alles geschrieben, was sie zu Obdachlosigkeit wissen. Also wo sind obdachlose Menschen? Wo schlafen vielleicht viele im Auto? Wo sind Zelte? Wo ist eine Zeltstadt entstanden? Wo sind auch Orte, die vielleicht in der Nacht gefährlich sein könnten? Also wo sollte man kein Freiwilligenteam hinschicken?
Das gilt zum Beispiel für die Gegend rund ums Cottbusser Tor oder den Bahnhof Lichtenberg. Auch aus Sicherheitsgründen sollen die Teams immer nur zu dritt oder viert unterwegs sein und dann in 3 Stunden einen von über 600 extra gebildeten Zählbezirken ablaufen. 60 Zählbüros koordinieren die Helfer. Klaus-Peter Licht vermutet, dass es besonders bei den Zählungen in den Außenbezirken Überraschungen geben könnte.
Vor einigen Jahren sah das noch anders aus. Da war so die Auffassung auch der Fachleute, Obdachlosigkeit, Straßenobdachlosigkeit ist vor allen Dingen innerhalb des S-Bahn-Rings. Das hat sich deutlich verändert, dass auch obdachlose Menschen an den Stadtrand gedrängt werden.
Unter anderem, weil die Konkurrenz um sichere und ungestörte Schlafplätze inzwischen groß ist. Vorbild für die Berliner Aktion ist die Nacht der Solidarität in Paris, daher auch der Name. Nachdem die Ergebnisse der Zählung vorlagen, wurde dort zum Beispiel eine Übernachtungsmöglichkeit für obdachlose Frauen eingerichtet. In Paris werden die obdachlosen Menschen bereits zum dritten Mal gezählt, in diesem Jahr genau eine Nacht später als in Berlin. Ob in Berlin die Erfassung ebenfalls wiederholt wird, um ein genaueres Bild über die Entwicklung der Straßenobdachlosigkeit zu bekommen, steht bislang noch nicht fest.
Berlin zählt seine Obdachlosen. Ein Beitrag war das von Anja Nils. Deutsche Schulen im Ausland sind oft sehr beliebt. Nicht nur die Kinder von deutschen Diplomaten oder Handelsvertretern im Ausland werden dort beschult, sondern oft auch einheimische Kinder, deren Eltern sich deutschen Unterricht wünschen und das Geld dafür bezahlen können. In der Türkei betreibt die Bundesrepublik aktuell 3 Auslandsschulen. Die Schule in Izmir wurde im Sommer 2018 von der türkischen Schulbehörde vorübergehend geschlossen. Angeblich fehlte die rechtliche Grundlage. Nun ist bekannt geworden, dass die Türkei ihrerseits auch türkische Schulen in Deutschland eröffnen will. Im Gespräch dafür sind die Städte Köln, Frankfurt und Berlin. Die Verhandlungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik laufen offenbar so, dass sich die Türkei vorbehält, die deutschen Schulen in Ankara, Istanbul und Izmir zu schließen, wenn sie nicht in Deutschland auch eigene Schulen betreiben darf. Angesichts der politischen Entwicklungen unter Recep Tayyip Erdogan fürchten nun manche, dass die türkischen Schulen in Deutschland Stoff bieten werden, der einem demokratischen Rechtsstaat nicht angemessen wäre. Von den Lerninhalten bis hin zum Personal dürfte die Sache also noch ein Politikum werden. Was aber die türkische Community in Berlin darüber denkt, hat Nalan Sipa versucht herauszufinden.
Heißer türkischer Tee mit Baklava darf nicht fehlen, wenn sich Güldan mit ihren Freundinnen zu Hause in Berlin-Neukölln trifft. Drei der vier Frauen haben Kinder im Schulalter. Dass Erdogan in Deutschland drei türkische Schulen eröffnen will, es ist ein wichtiges, ein kontroverses Thema für die Mütter. Die 32-jährige Can, die als Ergotherapeutin arbeitet, ist absolut dagegen.
Meine Kinder wachsen hier auf. Ich möchte, dass sie nach deutscher Politik und Demokratie aufwachsen. Denn ich lebe in Deutschland. Wir alle haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Deutschland ist mir viel wichtiger. Die Türkei sollte hier keine Schulen eröffnen.
Ihre Freundin Gaye Toptemel widerspricht. Sie selber wohnt erst seit 3 Jahren in Deutschland und wünscht sich, dass ihre Kinder die türkische Sprache in der neuen Heimat nicht verlernen. Deshalb wäre eine Schule gut, an der auf Türkisch unterrichtet werde, sagt die Umweltingenieurin. Eine politische Beeinflussung will sie aber nicht.
Genau, das darf nichts Politisches sein. Aber wenn es wirklich um die Bildung geht und sie eine gute Qualität anbieten, warum nicht? Die Frage ist aber, können sie Qualität anbieten?
Also ich sehe da jetzt den Sinn nicht. Ich meine, es ist cool, dass irgendjemand die Idee hat, hier Schulen zu eröffnen, aber...
Würdest du nicht wollen, dass dein Kind Türkisch lernt?
Ja, aber das ist ja was anderes. Du kannst ja extra zu einem Kurs schicken oder so, aber du musst ja jetzt nicht unbedingt auf eine türkische Schule gehen. Ich war auch nie bei einem Türkischkurs.
Aylin Özen gehört der dritten türkischen Generation an. Obwohl zu Hause Türkisch gesprochen wurde, zieht sie es vor, Deutsch zu reden. Die Muttersprache ihrer Eltern beherrscht sie nur bruchstückhaft. Hätte Özen Kinder, sie würde sie nicht auf die türkische Schule schicken. Denn die deutsche Sprache ist ihr wichtiger. Hasan Bal ist ganz anderer Meinung. In einem türkischen Café in Kreuzberg erklärt der 35-jährige Arbeiter, warum er seinen heute 3-jährigen Sohn nur ungern auf eine deutsche Schule schicken würde.
Türkische Lehrer würden Kindern mehr Disziplin beibringen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich weiß, wie die deutschen Lehrer sind. Sie sind nicht schlecht, klar, aber sie unterrichten halt nicht nach unserer Kultur. Es gibt zum Beispiel ein Kopftuchverbot an den Schulen. Was geht sie das an? Man kann zur Schule gehen, wie man will.
Würde der türkische Staat eine solche Schule in Berlin eröffnen, Hasan Bal würde sogar Schulgeld zahlen. So sehr ist er von dieser Idee überzeugt. Noch ist allerdings nichts entschieden. Das Abkommen über die geplanten Schulen liegt als Entwurf den Bundesländern zur Prüfung vor. Auslandsschulen müssen generell Lerninhalte vermitteln, die mit denen der öffentlichen Schulen gleichwertig sind. Doch über die Lehrmethoden und das Personal können die Schulen selbst entscheiden. Besonders dieser Punkt ist im türkischen Fall noch strittig. Der hessische CDU-Kultusminister Ralf Alexander Lorz, bis vor kurzem noch Chef der Kultusministerkonferenz, erläutert die Konfliktlinien.
Es ist sowieso klar, dass soweit es um die deutschen Fächer, das deutsche Curriculum, die deutschen Abschlüsse geht, dass natürlich auch nur in Deutschland ausgebildete Lehrer unterrichten können. Aber wenn es eben um den zweiten Abschluss geht, dass die Schulen vielleicht auch ein türkisches Abitur oder einen ähnlichen Schulabschluss ermöglichen sollen, dann braucht man natürlich Lehrkräfte eben auch aus dem türkischen System. Und wie man die bestimmt, da wollen wir ein Wörtchen mitzureden haben. Deswegen, das muss noch im Einzelnen ausgemacht werden.
Und es gibt grundsätzliche Befürchtungen. Werden diese Schulen Erdogans langer Arm in Deutschland? Vor 2 Jahren ließen Meldungen aus Nordrhein-Westfalen aufhorchen. Türkische Konsulate sollen dort Schüler und Lehrer zu Spitzelei aufgefordert haben. Sie sollten angebliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen melden. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz stellt klar.
Wie bei allen Ersatzschulen würden sie in vollem Umfang der staatlichen Schulaufsicht unterliegen. Und sie dürfen sicher sein, dass wir in diesem Punkt ganz besonders scharf hinschauen würden aufgrund einschlägiger Erfahrungen.
Welche Eltern könnten ein Interesse daran haben, ihre Kinder in eine türkische Schule zu schicken? Väter wie Hasan Bal, der die türkische Sprache und Kultur der Deutschen vorzieht, der sich für seine Kinder Lehrerinnen mit Kopftuch wünscht. Aber auch türkische Akademiker und Künstler, die vor Erdogans System Schutz in Deutschland gesucht haben. Ayça Kocatürk zum Beispiel. Ihr Ehemann arbeitete an einem staatlichen Theater. Von heute auf morgen wurde ihm gekündigt. Die Familie sorgte sich um die Zukunft ihrer Kinder und kam nach Deutschland. Die Künstlerin hat ihre 9-jährige Tochter auf die europäisch-türkische Aziz Nesin-Schule in Berlin geschickt. Die Muttersprache ist wichtig für die psychische Stabilität meiner Tochter, erklärt Ayça Kocatürk.
Meine Tochter musste ihre Wohnung, ihre Freunde, alles hinter sich lassen und von heute auf morgen hier in Deutschland ein neues Leben anfangen. Wir haben diese Schule ausgewählt, weil wir die Sorge hatten, sie könnte auf einer deutschen Schule sehr traurig werden, wenn sie nichts versteht.
Die Türkei scheint es eilig zu haben, ihr Schulsystem in Deutschland zu etablieren. Im April letzten Jahres bereits wurde eine gemeinnützige Gesellschaft, eine Tochter der türkischen Maarif-Stiftung, in Köln gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Die Stiftung verfolgt das Ziel, bildungspolitische Interessen der Türkei im Ausland durchzusetzen. Das ruft Kritik hervor, etwa beim grünen Politiker Volker Beck. Erdogan wolle damit einen noch stärkeren politischen Einfluss auf die türkische Community in Deutschland nehmen, glaubt er. Diese Auslandsschulen seien eine Gefahr für die Integration, so der frühere Bundestagsabgeordnete.
Ein Beitrag von Nalan Sipa war das über die Gründung von türkischen Schulen in Deutschland.
Es wird eine schwere Entscheidung sein und ich werde vielleicht dann auch nicht so glücklich aus der Wäsche gucken.
Es ist jetzt rund 5 Jahre her, dass die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak stetig zunahm. Kommunen und Behörden meldeten, dass Unterbringung und Verwaltung zunehmend schwieriger würden. Es gab aber auch unzählige Bürgerinnen und Bürger, die den Flüchtlingen helfen wollten. Manche waren sogar bereit, für deren Unterkunft und Versorgung aufzukommen, etwa um eine Familienzusammenführung möglich zu machen. Es gab dafür auch sogenannte Landesaufnahmeprogramme. Denn Familien von Flüchtlingen konnten nur dann nachkommen, wenn sich Privatpersonen verpflichteten, für sie zu sorgen. So stand es im Aufenthaltsgesetz. Viele Engagierte unterschrieben beim Amt eine Verpflichtungserklärung. Sie dachten, und so wurde es ihnen oft auch nahegelegt, dass diese Verpflichtung nur für eine überschaubare Zeit, höchstens für wenige Jahre gelte. So lange, bis die ganze Familie einen offiziellen Asylstatus hätte. Dem war jedoch gar nicht so und es war auch bundesweit nicht einheitlich. Das Aufenthaltsgesetz war unklar formuliert und wurde unterschiedlich ausgelegt. Es musste bald geändert werden. Als die Jobcenter Tausende von Euro von Leuten verlangten, die solche Erklärungen unterzeichnet hatten, kam es zu Gerichtsprozessen. Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert, der 8 Flüchtlingen die legale Einreise nach Deutschland ermöglicht hatte, berichtete 2018 im Deutschlandfunk Kultur:
Ich habe von 3 Jobzentren aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz und aus Schleswig-Holstein Forderungen zugestellt bekommen. Insgesamt sind das ungefähr 40.000 Euro, wo man sagt, so, Sie haben eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet und jetzt bitte zahlen für diese Menschen, die anerkannt wurden hier. Und das hat mich schon sehr verwundert. Denn bei der Unterzeichnung dieser Verpflichtungserklärung gibt es einen Passus, der eindeutig sagt, dann erlischt diese Verpflichtung, wenn sich der Status des betroffenen Menschen ändert. Und alle die Menschen, für die ich diese Erklärung unterschrieben habe, alle wurden hier anerkannt als Flüchtlinge. Und da bin ich davon ausgegangen, dass jetzt auch der Staat seine soziale Verantwortung übernimmt.
So berichtete der Flüchtlingsbürger Gerhard Trabert im Jahr 2018.
Vor einem Jahr dann erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil, die Bürger müssten sich keine Sorgen mehr machen. Bund und Länder würden für die Kosten einspringen. Die Realität zeigt aber, es gibt immer noch Fälle, in denen Flüchtlingshelfer fünfstellige Zahlungsaufforderungen vom Amt bekommen. Die Berliner Anwältin Jenny Fleischer vertritt einige der Leute, die eine Bürgschaft übernommen haben, aber nun weit mehr bezahlen sollen, als sie ursprünglich dachten. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wieso nicht alle Flüchtlingsbürgen entlastet sind, obwohl Minister Heil vor einem Jahr erklärt hat, die Sache sei vom Tisch.
Ja, die Weisung, die nach der großen Geste des Ministers von der Bundesagentur für Arbeit so dann erlassen wurde, ist unklar und missverständlich formuliert. Die Weisung sollte klarstellen, in welchen Fällen von Erstattungsforderungen abzusehen ist, aber hat in vielen Fällen nicht die nötige Klarheit geschaffen, denn die Jobcenter legen die Weisung unterschiedlich aus. In Berlin ergibt sich zum Beispiel noch das besondere Problem, dass die Bürger bei der Ausländerbehörde eine sogenannte Zusatzerklärung zur Verpflichtungserklärung unterschrieben haben und es ist unklar, wie mit dieser Zusatzerklärung zu verfahren ist. Die Erklärung sah vom Wortlaut eine unbegrenzte Haftung vor. Und genau das sah auch das Aufenthaltsgesetz vor, das dann aber durch das Integrationsgesetz im Jahr 2016 geändert werden musste, da eine unbegrenzte Haftung zu unbestimmt ist für die Bürger, denn man muss unter Umständen dann bis ans Lebensende haften und das ist eine zu weitreichende Haftung, die man von einer Privatperson verlangen kann.
Können Sie zum näheren Verständnis einen konkreten Fall umreißen, den Sie derzeit vertreten?
Ja, ich vertrete beispielsweise gerade einen Fall in Berlin gegen das Jobcenter Tempelhof Schöneberg. Das Jobcenter weigert sich bisher von der Forderung abzusehen, trotz der erlassenen Weisung. In dem konkreten Fall haben sich die Schwiegereltern für die Schwester ihres Schwiegersohns verbürgt. Die Syrerin konnte mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland einreisen aufgrund der Verpflichtungserklärung. Für die Jobcenterleistungen, die sie nach der Flüchtlingsanerkennung bezogen hat, gab es so dann einen Erstattungsbescheid in Höhe von 26.000 Euro.
Also die Syrerin wurde anerkannt, bekam Asyl und ging zum Jobcenter, um dort Hartz IV zu beantragen. Und das sind die Summen, die jetzt sozusagen von der Familie, die dafür gesorgt haben, dass die Frau ins Land kommen konnte, zurückverlangt werden.
Richtig. Und diese Summen sollten nach der Weisung der Bundesagentur für Arbeit aus dem letzten Jahr eigentlich erlassen werden. Jedoch sieht das Jobcenter das anders. Im Gegensatz zu vielen anderen Jobcentern in Berlin, die auf Grundlage der Weisung von den Erstattungen absehen. Aber dieses Jobcenter, also Jobcenter Tempelhof Schöneberg, weigert sich nach wie vor, da ja ausreichend darüber aufgeklärt wurde, dass eine unbegrenzte Haftung unterschrieben wurde. Meines Erachtens ist das ein Trugschluss, da das Gesetz ja auch eine unbegrenzte Haftung vorsah, dies aber geändert werden musste. Somit sollte die Zusatzerklärung zur Verpflichtungserklärung auch nichtig sein, denn darauf kann man sich nicht mehr berufen, wenn hier auch noch eine unbegrenzte Haftung vorgesehen war.
Das bedeutet, dass die Jobcenter da auch innerhalb Berlins offenbar unterschiedlich vorgehen und mutmaßlich ja auch in den Bundesländern unterschiedlich vorgehen, richtig?
Richtig, ja. Also die Weisung hat keine Klarheit geschaffen, sondern sollte als große Geste dienen. Jedoch hat sie zu viel Ungleichbehandlung geführt und es führt zu enormer Frustration bei den Bürgern. Denn in Berlin beispielsweise hängt es allein vom Wohnort ab, ob man nun noch den Erstattungsbescheid zahlen muss oder nicht mehr.
Wissen Sie, wie hoch die Forderungen der Jobcenter insgesamt sind und gegen wie viele Bürger diese sich richten, um die es derzeit noch geht?
Ja, die aktuellen Zahlen stehen derzeit noch aus. Die sollten bereits vor Monaten vorliegen. Jedoch wird der Berichtszeitraum immer weiter nach hinten verschoben. Das Thema ist definitiv noch nicht vom Tisch, denn die Ungleichbehandlung wird sich bei den Zahlen zeigen. In inhaltlich vergleichbaren Fällen in Berlin wird total unterschiedlich entschieden und teilweise von den Forderungen abgesehen, teilweise eben nicht, je nachdem, welches Jobcenter zuständig ist.
Wenn man ins Archiv des Jahres 2015 schaut, dann war damals durchaus klar, dass die Menschen, die sich verpflichten, für Flüchtlinge aufzukommen, dies potenziell ein Leben lang tun. Das Risiko war sehr hoch und es war bekannt. War das Ihren Mandanten nicht bekannt?
Die Situation war hoch umstritten, die Situation war unklar, die Rechtslage ist hochkomplex. In manchen Bundesländern waren es sogar die Landesregierungen, die öffentlich äußerte, macht euch keine Sorgen, die Haftung ist bis zur Flüchtlingsanerkennung begrenzt, beziehungsweise die Haftung entfällt nach Flüchtlingsanerkennung. Und auch die Behörden haben die Bürger bei Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung nicht ausreichend über die Haftung aufgeklärt. Also es bestand große Unklarheit über die Weitreiche der Haftung. Ja,
genau. Das heißt, dass manche der Flüchtlingshelfer und Bürger auch falsch beraten wurden.
Das hört man immer wieder, dass viel falsch beraten wurde. Und durch die öffentliche Meinungsäußerung der Landesregierung gab es noch weitere Unklarheit.
Ja. Wie ist denn dann jetzt die Rechtslage im Augenblick? Also im Augenblick legen die Jobcenter die Weisung aus und die Rechtslage ist dann einfach uneinheitlich, kann man sagen chaotisch?
Ja, so hat das ein Richter beim Verwaltungsgericht Berlin genannt. Die Verwaltung handelt im Moment chaotisch. Er sprach von Behördenchaos. Das kann natürlich nicht sein, dass die Verwaltung nun unterschiedlich handelt und die Weisung unterschiedlich auslegt. Da muss das Ministerium noch einmal nachbessern.
Und wie müsste jetzt nachgebessert werden? Müsste jetzt das Gesetz nochmal geändert werden, also das Aufenthaltsgesetz? Oder wie müsste die Nachbesserung aussehen?
Dadurch, dass die Weisung unklar ist, muss hier nachgebessert werden und eine klare Weisung erlassen werden, die alle Bürger von den Forderungen entlastet. Berlin hat im Dezember 2019 eine solche Weisung erlassen für die kommunalen Leistungen. Das sind die Leistungen der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe. Diese Kosten, die kommunalen Kosten, müssen nicht erstattet werden. Das macht in einem Erstattungsbescheid in etwa die Hälfte der Kosten aus. Das hat Berlin geschafft, das sollte der Bund auch schaffen.
Und das Gespräch mit der Rechtsanwältin Jenny Fleischer haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Verödung der Innenstädte. Darunter wurde lange Zeit verstanden, dass der klassische Einzelhandel durch die großen Handelsketten verdrängt wurde und die Einkaufszonen überall gleich, also langweilig auszusehen, begannen. Inzwischen aber ist die Entwicklung einen Schritt weiter gegangen, Richtung Leerstand. Denn die Kundinnen und Kunden kommen gar nicht mehr in die Innenstadt. Sie kaufen jetzt im Internet ein. Das Geschäft findet online und per Post statt. Vor leeren Ladenzeilen und sterbenden Innenstädten warnten die Handelsverbände schon vor Jahren. Die Fußgängerzonen müssten gesund geschrumpft werden, hieß es. In armen Kommunen ist der Leerstand naheliegenderweise schon länger zu besichtigen als dort, wo die Kaufkraft wohnt. Doch es gibt auch Städte, die begonnen haben, neues Leben in die City zu locken. Zum Beispiel Bremerhaven, von wo Felicitas Böselager berichtet.
Im Secondhand-Laden Frauenpower der Schwestern Janine und Tatjana Wagner herrscht beste Laune. Im Eingang, an den Wänden, an Rundständern, in Regalen und am Tresen, überall hängen gebrauchte Mützen, Hosen, Jacken, Schuhe und Schmuck.
Und von den Größen her habt ihr alles, ne?
Wir haben alles da. Wir haben bis XXL von XS. Wir haben für jede Frau was dabei. Und heutzutage, man muss wirklich jedes Teil anziehen. Wir haben hier schon die dollsten Dinge erlebt.
Dabei gibt es Frauenpower in der Bremerhavener Innenstadt erst seit vergangenen November. Nach zwei Testphasen entschlossen sich die Schwestern, gemeinsam mit drei Freundinnen, den Pop-up-Store für ein paar Monate zu öffnen. Ihren eigentlichen Beruf in einer Reinigungsfirma lassen sie so lange ruhen. So ein Second-Hand-Laden sei schon immer ein Traum von ihnen gewesen. Und ein zeitlich begrenztes Gewerbe ermöglicht es ihnen, sich auszuprobieren.
Da mal so ein Gefühl für kriegen, wie es wäre, wirklich so einen Laden zu betreiben, ob man auch davon leben könnte. Diese ganzen Dinge, das kann man wirklich nur erfahren. Super, durch diese Pop-up-Store-Sache über die Springflut.
Springflut, So heißt die Kampagne der städtischen Wohnungsgesellschaft Bremerhaven, die den Leerstand der Ladenflächen in der Innenstadt mit Pop-up-Stores bekämpfen will. 2016 haben sie angefangen, kleine Gewerbeflächen für kurze Zeit zu vermieten, erzählt Sikard Lückehe, Geschäftsführer der Stewog.
Es hat ein bisschen so einen Start, einen Anlauf gebraucht, aber in dieser Zeit ist dann eine ganz große Vielfalt an Dingen passiert, die mal für ein paar Tage da waren. Wir haben aber auch schon einige, die dann langfristig auch geblieben sind, die das Konzept, das erstmal nur für wenige Tage ausgelegt war, dann auch in die dauerhafte, eine nachhaltige Nutzung dann umgesetzt haben.
Ja, das ist jetzt die nördliche Ecke von unserem Pop-up-Kiez, so haben wir es ja genannt, weil wir mehrere Läden haben, die fußläufig erreichbar sind. Und ja,
Anne-Claire Bunte führt durch die Bremerhavener Innenstadt. Sie ist verantwortlich für die Pop-up-Stores der Stewog, kennt alle Mieter und ihre Geschichten. 63 verschiedene Initiativen haben bisher die 8 Stores bespielt und aus 8 von ihnen sind ständige Einrichtungen geworden. Zu ihnen gehört das Yoga-Studio von Olha Schula Pospich.
Ich wollte nur ein paar Stunden die Woche geben, mehr nicht, und Raum für mich haben. Das war mein Ziel, und so ist das, diese Konzepte einfach ausprobieren, testen und tatsächlich kurzfristig auch wieder umentscheiden, ohne große finanzielle Risiko, war ideal für mich.
Die Miete für einen Pop-up-Store variiert. Für Schulen oder gemeinnützige Vereine zum Beispiel kosten 3 Tage 75 Euro. Dabei sind Strom, Heiz und alle Nebenkosten inklusive. Also erwartet ein Ladenbetreiber später keine unangenehme Nachzahlung.
Ja, wir befinden uns jetzt in der Umkleide. Man kann sich hier einfach in Ruhe auch nach der Arbeit ankommen.
Schula Pospich zeigt ihr Studio. Es ist hell, an der Seite stapeln sich Yogamatten im Regal und es riecht nach Duftkerzen. Viel habe sie hier nicht verändern müssen, als sie sich dazu entschloss, ihren Beruf zu kündigen und das Studio dauerhaft zu eröffnen. Eine Entwicklung, die alle Beteiligten als Erfolg verbuchen. Allerdings hätten die Pop-up-Stores an sich auch ihren ganz eigenen Reiz, findet Lückehe.
Wir haben viele in dem Bereich Kunst, muss man sagen, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise, sei es Möbel, sei es andere Dinge, ausgestellt haben. Es war eine riesige Vielfalt, die man, das muss ich jetzt so sagen, in Bremerhaven vielleicht gar nicht erwartet hätte. Wir haben also viele Leute, die aus Bremen kommen und die sagen, Mensch, hätten wir jetzt in Bremerhaven gerade gar nicht erwartet. Und das ist ein positiver Impuls, den wir natürlich gerne nutzen.
So mieten zum Beispiel auch Alphabetisierungsinitiativen einen Store, um niedrigschwellig Analphabeten zu erreichen. Oder die Agentur für Arbeit veranstaltet ein sogenanntes Azubi-Outlet, bei dem man schnell und unkompliziert freie Stellen finden kann. Die Pop-up-Stores sollen außerdem helfen, das schlechte Image von Bremerhaven zu verbessern und die junge kreative Szene anlocken.
Wir können Räume bieten, die andere Städte nicht bieten. Und das muss irgendwo transportiert werden. Und das ist, glaube ich, ganz interessant für die Szene, die wir hier gerne haben wollen. Die jungen Kreativen, das sind die Pioniere für alle Art von positiver Stadtentwicklung. Und die müssen wir ansprechen. Und ich glaube, mit den Räumen, die wir bieten, gibt es dort eine Möglichkeit, die man vielleicht in anderen Städten nicht so hat.
Was hat der Rock hier für eine Größe?
Das ist ein ganz kleiner. Ich könnte mal kurz reinschauen.
Den gucke ich nämlich die ganze Zeit schon.
Zurück im Second-Hand-Laden hat eine Nachbarin vorbeigeschaut. Sie schneidet nebenan im Friseursalon Haare. Die Wirkung der Pop-up-Stores sei spürbar, sagt sie.
Allein haben wir da mehr als Friseurin auch mehr Laufkonten, sage ich mal, wenn Action auf der Straße los ist, so denke ich. Also wie ich das jetzt beobachtet habe, wir schicken die Kunden hier hin, die beiden hübschen Weiber schicken die Kunden zu uns und es ist was Schönes für die Straße, für die Nachbarschaft, für uns, für unser Beruf.
Wobei das vielleicht nicht ausschließlich am Konzept der Pop-up-Stores, sondern auch an den Schwestern Wagner liegt. Ihr Laden ist inzwischen zu einer Art Treffpunkt geworden. Hier werden Jobs vermittelt, Sorgen ausgetauscht oder einfach nur gemütlich Kaffee getrunken.
Ich sag dann, moin, kommen Sie doch mal rein. Und das freut die schon, wenn die nur moinen, kommen Sie doch mal rein. Einfach eine kurze Ansprache, ein kurzes Lachen eben. Ne? Die laufen hier jeden Tag lang. Jeden Tag. Und ich sag jeden Tag moin. Und das ist ein Ritual einfach nachher.
Jedenfalls bis März. Dann machen die beiden Schwestern den Laden wieder dicht. Denn das ist schließlich das Prinzip eines Pop-up-Stores.
Ein Moin für jeden Tag. Felicitas Böselager war das aus Bremerhaven.
Alle reißen sich dort ein Bein aus, um die Dinge voranzubringen.
Mitte März, genauer am 15. März, finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Und diese gelten gemeinhin als besonders kompliziert. Denn gewählt werden in den meisten Gemeinden nicht nur eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister, sondern auch noch die Landräte, die Gemeinderäte und nicht zuletzt die Kreisräte. Zwischen all diesen politischen Ebenen gibt es aber auch noch eine Verwaltungsebene. Und das sind die Regierungsbezirke. Dort gibt es zwar niemanden zu wählen. Doch vielleicht auch, um die Debatte zu den Kommunalwahlen noch zu beleben, hat Ministerpräsident Markus Söder nun einen Vorschlag gemacht. Die Stadt München soll da aus dem Regierungsbezirk Oberbayern herausgelöst und ein eigener Regierungsbezirk werden. Tobias Krone hat sich auf den Weg gemacht, herauszufinden, was Markus Söder umtreiben könnte.
Es ist ja wirklich ungerecht in Bayern. In München gibt es von allem viel zu viel. Es gibt viel zu viel Verkehr, es gibt vierspurige Autobahnen, es gibt viel zu viel Kunst. Unter anderem Albrecht Dürers Selbstporträt im Pelzmantel, das aus kunsthistorischen Gründen eigentlich in Nürnberg hängen sollte. Es gibt in München viel zu viele Beamte und viel zu wenige Wohnungen. Ein Fall für den Ministerpräsidenten.
Weil wir ja wissen, dass es München allein schwer schafft. Dann greifen wir ein.
Natürlich gibt es dem CSU-Chef Markus Söder in München vor allem zu viel Rot-Grün. Auch deshalb baute der Franke politisch seit jeher auf Wald und Wiese.
Der ländliche Raum bleibt natürlich unser Stammland. Wir wollen im ländlichen Raum weiter Platzhirsch sein. Wir lassen uns da auch von niemandem verdrängen. Im ländlichen Raum, liebe Freunde, da sind wir daheim.
Schon als Heimatminister hatte Söder angestrebt, den stattlichen Beamtenapparat von der Landeshauptstadt aufs Land zu verlagern. Das Ziel, gleiche Lebensverhältnisse für alle und natürlich auch Arbeitsplätze auf dem Land. Eine Behörde in Oberfranken, eine kleine Außenstelle in Garmisch-Partenkirchen, das macht Bürgermeister in der Provinz glücklich und Markus Söder am Ende zum Landesvater. Und weil man in Bayern im März eine Kommunalwahl gewinnen will, greift Söder wieder mal zur Ämtergießkanne. Diesmal ist zum Beispiel Freyung dran, ein 7000 Einwohnernest mitten im bayerischen Wald, das zwar keinen regelmäßigen Bahnanschluss mehr hat, aber künftig das Verwaltungsgericht Niederbayern beherbergen soll.
Für uns ist diese Entscheidung wirklich ebenso überraschend wie erfreulich.
Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich.
Wir werden 40 neue Arbeitsplätze bekommen und das werte ich fast noch als wichtigeren Effekt, viele Menschen, die aus ganz Niederbayern nach Freyung kommen, um hier an Verhandlungen teilzunehmen und dadurch auch die Stadt und die ganze Region kennenlernen.
Zu Gerichtsverhandlungen im Luftkurort, tief in der niederbayerischen Randzone, werden manche zwar bis zu 160 Kilometer weit fahren müssen, im Auto natürlich, aber was tut man nicht alles für gleichwertige Lebensverhältnisse? Angesichts von Landflucht und Vergreisung nimmt man auch nörgelnde Juristen gerne auf. Hand aufs Herz, Herr Söder, ist die Behördenverlagerung ein Wahlkampfgeschenk? Aber nein doch.
Wir sind der festen Überzeugung beispielsweise, dass München das Herz, das wirtschaftliche und technologische Leistungsherz von Bayern ist.
Und dieses Herz gelte es zu entlasten. Eine Vitalkur für München. Okay, verstanden. Doch warum dann auch noch diese Ankündigung? München soll in einigen Jahren ein eigener Regierungsbezirk werden und nicht mehr zum Regierungsbezirk Oberbayern gehören wie jetzt. Die Regierungsbezirke in Bayern stehen zwischen dem Land und den Landkreisen. Sie beaufsichtigen und beraten. Ferdinand Kramer, Historiker für bayerische Geschichte.
Da ist Verwaltung und Verwaltungssteuerung dabei, da ist Planung und Bau dabei, da ist Asyl dabei, Sicherheit, Kommunales und Soziales. Da spielen die Schulen eine Rolle, Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft, und Gewerbeaufsicht.
Aus Söders Umfeld hört man, es gehe vor allem ums Straffen von Kompetenzen. Ein Beamter könne sich besser mit dem U-Bahn-Bau beschäftigen, wenn er nicht noch parallel den Skilift in Bayerisch-Zell auf dem Schreibtisch habe. Und was sagt der Historiker? Weil Regierungsbezirksbeamte vor allem überwachen und wenig entscheiden und schon gar nicht groß in der Öffentlichkeit auftreten, tut sich Ferdinand Kramer mit einer Einschätzung schwer. Historisch gesehen sei es aber ein Paradigmenwechsel, denn die Residenzstadt München war nie eine freie Reichsstadt wie etwa Nürnberg oder Augsburg und ist heute durch den Ausbau von S- und Autobahn stärker denn je mit seinem oberbayerischen Umland verbunden. Zum anderen erinnert Ferdinand Kramer daran,
dass man ja versucht hat oder überlegt hat, noch vor etlichen Jahren in der Ära von Ministerpräsident Stoiber die mittlere Ebene womöglich abzuschaffen. In Niedersachsen wurden die Regierungen ja aufgegeben.
Doch in Bayern entschied man sich, sie zu behalten. Wohl auch, weil sie die Identität hier prägen. Ein Unterfranke ist etwas ganz anderes als ein Oberfranke. Und man sollte nie den Fehler machen, eine Oberbayerin mit einer Niederbayerin zu verwechseln, auch wenn sich die kulturellen Unterschiede in Grenzen halten. Ist es das, was Söder will? Endlich einmal die weltoffene Einzigartigkeit Münchens krönen.
Im Grunde genommen ist es heute nicht nur eine Liebeserklärung an ganz Bayern, sondern eben auch an München.
Das sehen die Grünen im Landtag anders. Deren Fraktionschef Ludwig Hartmann interpretiert es so.
Man lenkt etwas vom eigenen Versagen in diesem Bereich ab und Versagen auf der politischen Ebene. Den Menschen brennen ja gerade ganz andere Themen unter den Fingernägeln. Das ÖPNV-System, Bus und Bahn kommt im Großraum München ans Limit. Wohnungen fehlen. Hortplätze, Kindergartenplätze fehlen. Das Thema Lehrkräfte in den Grundschulen fehlen hier durch den gewaltigen Zuzug. Die Menschen sprechen von vielen Herausforderungen, wo sie auf Lösungen warten. Keiner hat zu mir gesagt, Herr Hartmann, gründen Sie bitte den 8. Regierungsbezirk.
Die SPD drückt sich noch klarer aus. Deren Fraktionschef Horst Arnold nennt das Ganze wörtlich substanzlos durchgeknallt. Doch man sollte das jetzt auch nicht so eng sehen. Und als Münchner Söders neues Bekenntnis zum Standort München genießen. Schließlich hört man solche Worte nur in einem Kommunalwahlkampf.
Ich finde, München ist eine großartige Stadt und das muss man auch zeigen.
Und wenn es auch nur mit ein paar Beamten mehr ist.
Tobias Krone war das, unser Korrespondent in Bayern.
Heißt dann oft, in Bayern gingen eben die Uhren anders. Das stimmt, sie gehen bei uns richtig.
Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Im Internet unter deutschlandfunk.de können Sie die einzelnen Beiträge wie die gesamte Sendung auch noch einmal nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Winkelmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radioabend.